Super. Schönen guten Abend, liebe Leute. Es wäre schön, wenn ihr euch so langsam von dem Büchertisch trennen könntet und mit zu uns hier reinkommt. Doch ein Licht ist gekommen, das hat unsere Nacht erhellt. Es wird niemals verlöschen in der Welt. Das wollen wir gemeinsam singen. Lied Nummer 1.
Lichter versprechen Glanz und Glück, blenden die Gesichter und Sehnsucht bleibt zurück. Doch ein Licht ist gekommen, das hat unsere Nacht erhellt. Es wird niemals verlöschen in der Welt. Doch ein Licht ist gekommen, das hat unsere Nacht erhellt. Es wird niemals verlöschen in der Welt. Du kannst es nicht finden, schnell im Vorübergehen, bei der Jagd nach Wohlstand. Da wirst du es nicht sehen, doch das Licht ist gekommen, das hat unsere Nacht erhellt. Es wird niemals verlöschen in der Welt. Doch das Licht ist gekommen, das hat unsere Nacht erhellt. Es wird niemals verlöschen. Dort, wo Menschen tragen des anderen Last und Leid, neue Freude wecken in dumpfer Traurigkeit, ist das Licht hingekommen, das hat unsere Nacht erhellt. Es wird niemals verlöschen in der Welt. Dieses Licht ist die Liebe, die von Gott gekommen ist. Sie ist Mensch geworden in Jesus Christ. Dieses Licht ist die Liebe, die von Gott gekommen ist. Sie ist Mensch geworden in Jesus Christ.
Schönen guten Abend, Freunde. Zwei Mädchen unterhalten sich. Und die eine sagt, du glaubst also wirklich, dass dein Freund dich heiraten will? Und da sagt die, ja, das glaube ich. Seit einiger Zeit schenkt er mir nämlich nur noch nützliche Gegenstände. Also Freunde, passt auf, was euch zu Weihnachten geschenkt wird. Wenn sie ein paar Socken anbringt und er ein Päckchen Lockenwickler, da sind ernsthafte Heiratsabsichten dahinter. Ich wollte euch nur darauf aufmerksam machen, dass die Zeit, wo man sich Schnitzereien aus dem Erzgebirge geschenkt hat, längst vorbei ist. In ist jetzt Schnitzereien von Christen aus Israel. Und Krippen und Kamele und all sowas, das gibt es da hinten beim Willi am Büchertisch zu kaufen. Wollte ich euch nochmal darauf aufmerksam machen. Vorhin bin ich von jemandem gefragt worden über unsere Band, ob es die schon immer so gegeben hätte. Der Dienstälteste ist der Wolfgang, der ist, glaube ich, seit 1972 dabei. Dann waren immer mal andere da. Unser Bassist heute zum Beispiel, der ist mal nicht da. Und da ist einer eingesprungen, der vor Jahren, jahrelang dabei gewesen ist. Und das finde ich schön, dass er heute wieder hier ist, der Andreas am Bass. Wir grüßen dich. Es ist etwas Schönes, wenn man Freunde hat, die einem in der Not helfen. Ich hoffe, es hat gereicht für alle, dass ihr so ein kleines Geschenk gekriegt habt, hier diesen Kalender für das nächste Jahr. Da stehen hinten verschiedene Veranstaltungen drauf. Wie immer hat sich da schon wieder was geändert. Die Veranstaltung mit Ludwig Schneider über Israel, die findet nicht in Frankenberg statt, weil der Kirchenvorstand uns nicht erlaubt hat, mit dieser Veranstaltung in diese Kirche reinzugehen. Die Kirchenvorstände sind ja heutzutage so die Herren ihrer Buden und erlauben mal was und was nicht. Also jedenfalls, diese Veranstaltung wird hier stattfinden, in dieser Kirche. So, dann gibt es was Neues. Es gibt ein paar Mitarbeiter, die hier in der Kirche sitzen, die haben so ein Schild anhängen, da steht drauf, hast du Fragen? Und wer von euch Fragen hat, der kann sich an die wenden, die haben Zeit für euch und sind bereit für Gespräche, wenn ihr wollt. Jetzt bedanke ich mich für die letzte Kollekte. Wir haben gesammelt für die Christoffel-Blinden-Mission, für die Arbeit in Nigeria. Und ihr habt dagelassen 3.889 Mark und 55 Pfennig. Also fast 4.000 Mark, Leute. Herrlich. Das war die höchste Kollekte von 1995 und die wird nur noch übertroffen durch die heutige Kollekte. Wir sammeln heute, wie wir das zu Weihnachten immer tun, für Kinder. Und zwar sammeln wir heute für Kinder in Rumänien. Als 1989 die Diktatur von dem Ceausescu dort zu Ende ging, da gab es dort hunderttausende Kinder, die von ihren Eltern nicht versorgt wurden und nicht ernährt werden konnten. Und die waren in riesigen, kasernenähnlichen Anstalten untergebracht. Die stehen heute noch als Ghettos an den Rändern der rumänischen Großstädte. Da leben ungefähr immer 40 Kinder in einem einzigen Raum. 40 Kinder in einem Raum, die haben kein persönliches Eigentum, kein eigenes Spielzeug, keine Freiheit, keinen persönlichen Betreuer. Die leben wie die Tiere, sind in ihrer Entwicklung zwischen 3 und 7 Jahren zurückgeblieben. Es gibt eine Gruppe seit 5 Jahren in Bautzen, die sich um diese rumänischen Kinder kümmert, um einige. Und 6 junge Menschen, meistens aus Sachsen, leben dort 1 bzw. 2 Jahre für kein allzu großes Gehalt mit diesen Kindern dort in Rumänien, um denen ein bisschen Liebe zu vermitteln, Geborgenheit, um dem Pflegepersonal ein paar pädagogische Grundsätze beizubringen, denn die haben bisher nur mit dem Stock dort gearbeitet und so. Und im Übrigen hören gerade 2 dieser Mitarbeiter auf und es werden 2 neue gesucht. Man kann auch als Zivi dort nach Rumänien gehen, ein Jahr. Wen das interessiert, der kann sich bei mir melden. Also, für die Arbeit, die dort geschieht an diesen Kindern, die haben zum Beispiel jetzt gerade den großen Kinderspielplatz gebaut. Dafür sammeln wir heute Abend. So, was ich leider immer wieder sagen muss im zweiten Gottesdienst, wir brauchen hier ein Kirchenräumenkommando, was dann nachher ein bisschen mit Staubsauger und Besen mal umgeht. Brüder, wer noch ein bisschen Zeit hat, von euch eine Viertelstunde hinterher, ein paar Leute, die ein bisschen Besen schwingen können, wären wir euch dankbar, wenn ihr uns helfen würdet, die Kirche etwas zu reinigen. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen, die hinten im Fragekasten gesteckt haben das letzte Mal. Und zwar, Nummer 1. Wann würdest du sagen, ist ein Paar reif, sich zu verloben? Was ist dazu nötig? Wenn ihr euch schon eine Weile kennt, wenn ihr euch liebt und euch möglichst schon einmal gestritten habt und euch heiraten wollt und deshalb näher kennenlernen wollt und nicht mehr nach anderen Partnern umsehen wollt, dann könnt ihr euch verloben. Zur Taufe waren gleich mehrere Zettel drin. Ich nehme fast das mal zusammen. Was sagst du zur Frage der Kindertaufe und Erwachsenentaufe? In der Bibel wird doch auch nirgends die Kindertaufe erwähnt. Auch zu Paulus Zeiten nicht. Du hast recht, in der Bibel wird die Kindertaufe nicht erwähnt, aber in unserer Kirche wird sie aus einigen Bibelstellen gefolgert und begründet und deshalb wird es bei uns so praktiziert. Nächste Frage, wieso tauft man bei uns in der evangelisch-lutherischen Kirche nicht die Erwachsenen, die sich bekehren? Das würde doch die Konfirmation überflüssig machen. die doch übrigens auch nicht in der Bibel erwähnt wird. Da hast du nur wieder nicht recht, Erwachsene, die sich bekehren, werden in der evangelisch-lutherischen Kirche selbstverständlich getauft. Zum Beispiel in der Gemeinde, zu der ich gehöre, Chemnitz-Bonner, sind heute früh 2 Erwachsene im Gottesdienst getauft worden. Ist absolut üblich. Dann entfällt natürlich auch die Konfirmation. Das ist klar. Sich nochmal taufen lassen ist doch auch Quatsch, oder? Ja, da hast du wieder recht. Eine Wiedertaufe ist nach unserem Taufverständnis natürlich nicht drin. So, jetzt kommen wir zur Frage, was ist der Toronto-Segen? Also, das ist so die neueste Mode unter manchen Christen, die da bis nach Kanada, nach Toronto chatten, um sich den Segen dort abzuholen oder von Leuten mitbringen lassen. Ich habe von einem gelesen, der musste sich einen Telefonhörer über den Kopf halten und der andere hat den Segen da durchgepustet. Also, das hat mit dem, was wir unter Segen verstehen, natürlich überhaupt nichts zu tun. Die äußeren Phänomene des Toronto-Segens, das ist so umfallen, lachen, zappeln, komische Tierlaute ausstoßen, gackern, muhen. Meine Meinung dazu, die deckt sich mit der Meinung vom Präses des Gnadauer Verbandes, von dem Morgner. Der hat gesagt, diese Wirkungen mit solchen des Heiligen Geistes auf eine Ebene zu stellen, verunehrt diesen und zieht ihn in Misskredit. Hier liegt nicht weniger als Gotteslästerung vor, denn der Heilige Geist ist kein frommes Fluidum, sondern Gott. Das habe ich zitiert aus diesem Buch hier, Gottes umwerfender Segen über den Toronto-Segen. Wer sich informieren will, kann das Buch da hinten am Büchertisch auch kaufen. Wo steht zum Toronto-Segen etwas in der Bibel? Nirgends. Toronto war damals noch gar nicht erfunden, als die Bibel geschrieben wurde. In der Bibel steht die Segensformel, mit der ich euch an jedem jungen Gottesdienst und jeder Pfarrer nach dem Gottesdienst seine Gemeinde entlässt. Nächste Frage, stimmt es, dass nur wer in Sprachen beten kann, auch den Heiligen Geist hat? Nein, das ist eine Sonderlehre einiger Gruppen, zum Beispiel eines Teils auch der Pfingstkirche, aber diese Sonderlehre ist eine Irrlehre, stimmt nicht. Nächste Frage, warum kann die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht vergeben werden? Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist der Unglaube. Also wenn ein Mensch ein Leben lang sich bewusst gegen das Vergebungsangebot Gottes wehrt und sagt, ich will keine Vergebung für meine Schuld, dann muss er damit leben und sterben. Und das heißt, dass er eben verloren ist. Diese Sünde, das Angebot Gottes abzulehnen, ist nicht vergebbar. Der muss dann außerhalb von Gottes Reich leben, wie es sein Wunsch war. Woran merkt man, dass man den Heiligen Geist hat? Also die erste und die oberste Hauptwirkung des Heiligen Geistes ist die, dass du an Jesus glaubst. In dem Katechismus von Luther, da steht in der Erklärung zum Glaubensbekenntnis, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich berufen durch das Evangelium, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Und woran du nun merkst, dass du den Heiligen Geist hast, das merkst du zum Beispiel daran, ob du die Bibel liest und die Bibel liebst und die Bibel kennst. Also bei dem letzten Punkt, da scheint es bei dir noch zu hapern, sonst wüsstest du nämlich, dass in der Bibel im Galaterbrief eine Liste drin steht, an der man mal ablesen kann, ob man den Heiligen Geist hat. Galater 5. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Du kannst ja dein Leben mal mit dieser Liste hier vergleichen. Darf ich eigentlich auf mich selbst stolz sein? Eigentlich sind doch alle meine Stärken, Fähigkeiten und Begabungen von Gott geschenkt. Ja, du darfst. Und zwar, solange du deinen Stolz mit der Dankbarkeit gegenüber Gott verbindest. Klar hast du alles, was du hast, von Gott bekommen. Und trotzdem kannst du für das, was du mit der Hilfe Gottes geschafft hast, auch mal stolz sein. Ein Stolz, der überheblich auf andere runterguckt, der ist tödlich. Aber ein Stolz, der demütig und dankbar zu Gott aufsieht, der ist herrlich. Stolze Menschen, die Gott die Ehre geben, die sind was Wunderschönes. Und ich liebe solche stolzen Christenmenschen. Letzte Frage, macht Gott zwischen Christen und Juden einen Unterschied? Weil Juden doch nach dem Alten Testament leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Juden haben Jesus doch nicht. Im Römerbrief Kapitel 2, da schreibt der Apostel Paulus, vor Gott sind alle Menschen gleich. Ob einer Jude ist, oder Christ, oder Atheist, oder Buddhist, oder Humanist, alle Menschen sind Sünder. Alle Menschen sind vor Gott verloren, aber alle Menschen sind von Gott geliebt und alle Menschen können gerettet werden. Eben, wenn sie Jesus als Retter annehmen. Und die Bibel sagt, dass am Ende, wenn unsere Welt zu Ende geht und es auf das Ende zugeht, da wird auch das Volk Israel Jesus als den Messias, also als den Christus, erkennen und anerkennen. Und es gibt ja jetzt schon einige tausend jüdische Menschen, die an Jesus Christus glauben, und es werden auch immer mehr. Und wer von euch Christ ist, der sollte für das jüdische Volk an jedem Tag auch wirklich beten. Bis zu dem Tag, wo Jesus wiederkommt, da gilt das, was Jesus gesagt hat. Er hat zu den Juden gesagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Der Paulus, auch ein Jude, der hat gesagt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Es gilt für alle. Und dasselbe steht übrigens schon im Alten Testament, im Buch der Sprüche, Buch 8, Vers 17. Da heißt es, ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Lied Nummer 2.
Das geht so.
Gott sagt, ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich.
Können wir es mal gemeinsam versuchen, ja?
Gott sagt, ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich.
Jetzt setz dich so langsam, ja? Und dann singen wir es gleich nochmal.
Gott sagt, ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich.
Und die Strophe geht so.
Gott spielt mit uns nicht blinde Kuh, er wendet sich uns offen zu. Wie gut, dass er zu finden ist, er freut sich schon auf dich.
Das gehen wir's nochmal, ja?
Gott spielt mit uns nicht blinde Kuh, er wendet sich uns offen zu. Wie gut, dass er zu finden ist, er freut sich schon auf dich. Gott sagt, ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Sagt, ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Gott spielt mit uns nicht blinde Kuh, er wendet sich uns offen zu. Wie gut, dass er zu finden ist, er freut sich schon auf dich. Gott sagt, ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Ei, Gott gibt keinen Ladenschluss, hat Zeit für uns im Überfluss. Wie gut, dass er nicht müde wird, er wartet jetzt auf dich. Gott sagt, ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Gott lädt uns nicht zum Maskenball, auf Wolke 10 im fernen Hall. Wie gut, dass Jesus bei uns war, er wird ein Mensch für dich. Gott sagt, ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Gott treibt kein Marionettenspiel und gängelt uns nicht bis ans Ziel. Wie gut, dass er die Freiheit liebt. Er ist ein Freund für dich. Gott sagt, ich liebe, die mich lieben. Und die mich suchen, finden mich. Ich liebe, die mich lieben. Und die mich suchen, finden mich.
Wenn ihr mal eure Hände noch mit benutzen könntet, wäre das ganz, ganz super. Hey.
Gott sagt, ich liebe, die mich lieben. Und die mich suchen, finden mich. Ich liebe, die mich lieben. Und die mich suchen, finden mich. Gott schickt uns nicht zur Schönheitskur, zum Schminken auf die fromme Tour. Wie gut, er nimmt uns, wie wir sind. Er hat ein Herz für dich. Gott sagt, ich liebe, die mich lieben. Und die mich suchen, finden mich. Ich liebe, die mich lieben. Und die mich suchen, finden mich.
Und wir singen nochmal.
Gott sagt, ich liebe, die mich lieben. Und die mich suchen, finden mich. Ich liebe, die mich lieben. Und die mich suchen, finden mich.
Vor langer, langer Zeit, als Deutschland noch zweigeteilt war, da erschien im Westen ein Buch über die christlichen Liedermacher Deutschlands. Und ich sage jetzt nicht, wer es geschrieben hat, und ich sage auch nicht, wer da als der erste Liedermacher, christliche Liedermacher Deutschlands bezeichnet wurde. Ich sage nur, die Brüder Wessis, die haben damals keine Ahnung gehabt, was bei uns im Osten läuft. Längst bevor in der westlichen Szene ein christlicher Liedermacher aufgetreten ist, da stand schon auf dem Alexanderplatz in Ost-Berlin so eine broschierte Ausgabe von Johnny Cash und sang ihr Lied von den Tomaten auf den Ohren. Das war Jörg Swoboda. Guten Abend. Abend. Der dienstälteste christliche Liedermacher Deutschlands.
Aber Tomaten hat man immer noch auf den Augen, Theo. Okay.
Flieg auf den Flügeln der Freude, weil Gott dich nicht fallen lässt. Lässt du auch Federn im Laufe der Zeit, halt an ihm dich fest. Musst du durch Täler von Trauer und Leid, macht Gott den Horizont wieder weit. Denkst du, es wird mit dir nie wieder gut, dann verwandelt er die Angst in Mut. Flieg auf den Flügeln der Freude, weil Gott dich nicht fallen lässt. Lässt du auch Federn im Laufe der Zeit, halt an ihm dich fest. Du kennst den Hunger nach Hoffnung und Sinn. Mancher stirbt langsam so vor sich hin. Selbst Gottes Zukunft vergisst sich so leicht, wir gehen nur so weit, die Hoffnung reicht. Flieg auf den Flügeln der Freude, weil Gott dich nicht fallen lässt. Lässt du auch Federn im Laufe der Zeit, halt an ihm dich fest.
Die letzte Strophe, die haben mir Theo und ich gedichtet im Blick auf all diejenigen Menschen in Bosnien, in unserem Land, in Ruanda, im Nahen Osten, in Tschetschenien und sonst wo, die den Respekt vor der Würde anderer Menschen verloren haben. Aus dem Grund, dass sie eine andere Hautfarbe haben, eine andere Sprache sprechen, andere Gedanken denken oder behindert sind. Und die glauben, dass man aus diesem Grund andere Menschen verletzen oder demütigen oder töten dürfte. Und wir glauben, dass das Gesicht Deutschlands sich verändern würde, wenn viel mehr Christen mutig in der Öffentlichkeit sich zu diskriminierten Menschen stellen würden und jeder in dem ihm erreichbaren Teil dieser Welt die Menschenfreundlichkeit Gottes dahin bringt, wo sie hingehört, nämlich unter Menschen.
Was in der Hölle des Hasses erwacht, hat über uns den Tod nur gebracht. Leben bringt die Liebe in uns zur Welt, die vom Himmel in die Herzen fällt. Flieg auf den Flügeln der Freude, weil Gott dich nicht fallen lässt. Lässt du auch Federn im Laufe der Zeit, halt an ihm dich fest.
Es gibt ja immer wieder so Modethemen, die aufkommen und sich durchsetzen. Eines dieser Modethemen ist, dass es einen riesenhaften religiösen Grundwassersee gibt und an welcher Stelle man auch eine Bohrung niederbringt, man stößt immer auf denselben Grundwassersee. Und da ist es wurscht, ob der Brunnen nun Gott heißt oder Jesus oder Manitou oder Allah oder Krishna. Es ist sowieso alles dasselbe. Man müsste allerdings, wenn man in verschiedenen Brunnen auf verschiedenes Wasser stößt, ja messerscharf schlussfolgern, dass es einen solchen allgemeinen Grundwassersee nicht gibt. Und wenn zum Beispiel die Menschen islamischen Glaubens Jesus als Sohn Gottes ausdrücklich ablehnen, also das Gegenteil von dem sagen, was in der Bibel steht, dann ist das also nicht derselbe Grundwassersee. Oder wenn ein gläubiger Hindu zum Beispiel glaubt, dass das Leben ein Fluch ist und nicht ein Geschenk von Gott und dass man in quälenden, zum Teil millionenfachen Lebenswiederholungen, den Reinkarnationen, immer wieder ins Leben zurückgestoßen wird, um die Sünden wieder gut zu machen, die man in vergangenen Leben verbockt hat, dann ist das genau das Gegenteil von dem, was in der Bibel steht. Da steht nämlich, es ist dir gesetzt, Mensch, einmal zu sterben. Danach kommt das Gericht. Und es steht in der Bibel, dass wir uns nicht selbst erlösen können, dass Jesus das für uns tut, dass wir bei ihm Freiheit finden. Ich möchte mit euch ein Lied singen. Blättert doch mal bitte euer Liedblatt um. Das Lied, das da oben steht, ist zur Jahreslosung 1995 entstanden. Und den Refrain möchte ich mit euch zusammen singen.
Wendet euch zu Gott, nur er kann euch befreien. Wie ihr's auch dreht und wendet, ihr seid mit Schuld gekettet. Wer sich zu ihm bekehrt, der wird von ihm gerettet. Ihr sollt begnadigt sein, ihr sollt begnadigt sein.
Wir setzen mal in der Mitte des Refrains an. Wer sich zu ihm bekehrt.
Wer sich zu ihm bekehrt, der wird von ihm gerettet. Ihr sollt begnadigt sein, ihr sollt begnadigt sein.
Nochmal.
Wer sich zu ihm bekehrt, der wird von ihm gerettet. Ihr sollt begnadigt sein, ihr sollt begnadigt sein.
Jetzt von Anfang an.
Wendet euch zu Gott, nur er kann euch befreien. Wie es auch dreht und wendet, ihr seid mit Schuld gekettet. Wer sich zu ihm bekehrt, der wird von ihm gerettet. Ihr sollt begnadigt sein, ihr sollt begnadigt sein. Hilflose Götter bevölkern unsere Welt und jeder glaubt vergeblich, wer sie für wirklich hält. Außer Gott ist keiner, der wirklich helfen kann. Vor keinem anderen beugt euch und betet keinen an. Wendet euch zu Gott, nur er kann euch befreien. Wie es auch dreht und wendet, ihr seid mit Schuld gekettet. Wer sich zu ihm bekehrt, der wird von ihm gerettet. Ihr sollt begnadigt sein, ihr sollt begnadigt sein. Weltreligionen sind zahlreich und es scheint, als sei mit vielen Namen derselbe Gott gemeint. Jesus ist der Name, der Gott von Göttern trennt. Das Kreuz macht klar, warum man ihn Gott der Liebe nennt. Wendet euch zu Gott, nur er kann euch befreien. wie es auch dreht und wendet, ihr seid mit Schuld gekettet. Wer sich zu ihm bekehrt, der wird von ihm gerettet. Ihr sollt begnadigt sein, ihr sollt begnadigt sein. Menschliche Heilbringer machen nur kaputt. Sie bauen ein Lebenstraumschloss und hinterlassen Schutt. Bringt die Lebenstrümmer zu Gott her, weil ihr wisst, dass doch nur er der Heilmacher unseres Lebens ist. Wendet euch zu Gott, nur er kann euch befreien. Wie es auch dreht und wendet, ihr seid mit Schuld gekettet. Wer sich zu ihm bekehrt, der wird von ihm gerettet. Ihr sollt begnadigt sein, ihr sollt begnadigt sein.
Wenn man Kraft hat, spricht man nicht drüber. Wenn man keiner hat, wenn sie zum Problem wird, die Kraftlosigkeit, dann spricht man drüber. Wenn man gesund ist, nimmt man es wie selbstverständlich hin. Wenn man krank ist, spricht man über Krankheit. Und wenn man Kummer hat und man jemanden hat, dem man diesen Kummer mitteilen kann, dann ist man gut dran. Ich möchte jetzt ein Lied singen über die Zonen unseres Lebens, die wir gerne meiden, die aber unvermeidlich doch kommen. Wir leben nicht nur auf der Sonnenseite des Lebens, sondern es gibt ja auch Wechsel. Es gibt nicht nur das Leben, es gibt auch den Tod.
Gott lässt uns alle erleben Gezeiten von Leid und Glück. Erst Schmerz weckt die schlafende Seele und ruft uns zu ihm zurück. Erst Schmerz weckt die schlafende Seele und ruft uns zu ihm zurück. Was könnt ein Leben wohl wiegen, das lang ist und dennoch leer? Wie oft uns die Sonne auch aufgeht, durch Gott wird es reich und schwer. Wie oft uns die Sonne auch aufgeht, durch Gott wird es reich und schwer. Uns führt durch Wechsel und Wandel die Reise durch Raum und Zeit. Durch Jesus sind wir Gottes Kinder für Zeit und für Ewigkeit. Durch Jesus sind wir Gottes Kinder für Zeit und für Ewigkeit. Bei aller Liebe zur Erde, zu Hause sind wir hier nicht. Wir wandern durch unsere Jahre. Gott wartet auf uns im Licht. Wir wandern durch unsere Jahre. Gott wartet auf uns im Licht.
kommt ein ganz heißes Lied, heißt deshalb, weil es um die Liebe geht. Das ist das Lied unter dem Lied, wendet euch zu Gott, da auf der Rückseite. Das steht da so unscheinbar da drauf. Worum es da geht, das können wir ja jeden Abend im Fernsehen sehen. Also zwei treffen sich und finden sich unheimlich toll und gehen dann ins Bett und miteinander. Es gibt ja Leute, die machen das nach, weil sie denken, das muss so sein. Aber wenn wir genau hinschauen, dann geht es genau in dem Lied nicht darum, was ich gerade beschrieben habe, sondern darum, dass es da noch viel mehr zu bedenken gibt und dass viele Menschen Liebe mit Sex verwechseln und dass sie dann Sex ohne Liebe machen und reduzieren die Liebe dann auf die Triebe. Und ich habe mal dieses Lied geschrieben, um mal zum Ausdruck zu bringen, was alles im Blick ist, wenn ein Mensch zu einem anderen sagt, ich liebe dich. Den Refrain würde ich ganz gerne mit euch zusammen singen. Ich singe euch den erstmal vor.
Die Sehnsucht, die euch fast zerreißt, die Treue, die ihr euch beweist, im Leid lasst ihr euch nicht im Stich. Und noch mehr meint, ich liebe dich.
Das ist alles. Kriegen wir das hin? Ja, gut. Also.
Die Sehnsucht, die euch fast zerreißt.
Und jetzt alle.
Die Sehnsucht, die euch fast zerreißt.
Ich sing mal weiter.
Die Treue, die ihr euch beweist.
Jetzt alle.
Die Treue, die ihr euch beweist. Im Leid lasst ihr euch nicht im Stich. Leid, lasst ihr euch nicht im Stich,
ist mich selber rausgekommen.
Und noch mehr meint, ich liebe dich. Und noch mehr meint, ich liebe dich.
Und jetzt mein ganzes Refrain.
Sehnsucht, die euch fast zerreißt. Die Treue, die ihr euch beweist. Im Leid lasst ihr euch nicht im Stich. Noch mehr meint, ich liebe dich.
Okay, das war die Probe. Jetzt geht's los.
Total verliebt, doch gebt euch nicht schon alles nach dem ersten Kuss. Denn Knospen brauchen Zeit und Schutz, weil wahre Liebe reifen muss. Weil wahre Liebe reifen muss.
Jetzt.
Die Sehnsucht, die euch fast zerreißt. Treue, die ihr euch beweist, Leid lasst ihr euch nicht im Stich. Und noch mehr meint, ich liebe dich. Das Bett macht dich ja nicht zur Frau und du wirst dadurch nicht zum Mann. Baut erst den Herzen ein Zuhaus, weil wahre Liebe warten kann, weil wahre Liebe warten kann. Die Sehnsucht, die euch fast zerreißt, die Treue, die ihr euch beweist, im Leid lasst ihr euch nicht im Stich. Und noch mehr meint, ich liebe dich. Seid ihr frei, doch prüft ihr euch und werdet euch dabei vertraut. Doch sagt ihr ja, dann wagt es ganz, weil wahre Liebe Zukunft baut. Weil wahre Liebe Zukunft baut. Die Sehnsucht, die euch fast zerreißt. Die Treue, die ihr euch beweist. Leid lasst ihr euch nicht im Stich. Noch mehr meint, ich liebe dich.
Ich sammle Witze von zerstreuten Professor und wer einen guten hat, den bitte ich mir den mal nachher zu erzählen. Jetzt kommt einer. Also der zerstreute Professor, der ist so zerstreut, dass als er umgezogen ist in seine neue Wohnung, er immer wieder nach der Uni, wenn er so in Gedanken versunken die Straße lang geht, immer wieder in seinem alten Haus landet. Nun hat er eine ganz liebe Frau gehabt, die hat ihm auf einen großen Zettel geschrieben: Lieber Gerhard, du wohnst jetzt in der Gartenstraße Nummer 4, du fährst mit dem Bus Nummer 5, 6 Stationen. Was macht so ein richtiger zerstreuter Professor? Als der also ohne Zettel im Hausflur seines ehemaligen Hauses steht und sich wieder ganz ratlos an seine hohe Stirne greift, jetzt wissen wir, warum die so hoch ist, sieht er einen kleinen Jungen und sagt zu ihm: Du Kleiner, komm doch mal her, hier hat doch früher mal ein Professor gewohnt, kannst du mir nicht sagen, wo der hingezogen ist? Guckt der Kleine ihn mit großen Augen an und sagt: Komm nach Hause, Papi, die Mutti wartet mit dem Mittag. Nun ist das ja immer einfach, sich auf Kosten anderer lustig zu machen. Genau besehen kriegen wir aber Gedächtnisverluste ähnlichen Kalibers auch zu Wege, wenn wir nämlich Tage erleben wie den folgenden. Der beinahe Unfall ist keiner geworden. Die befürchtete 6 in Mathe war dann glücklicherweise immerhin noch eine 4. Das Konfliktgespräch hat nicht zum großen Krach, sondern zum Frieden geführt. Und wenn wir dann abends mit unseren Sendeschlussaugen müde ins Bett sinken und vergessen, uns bei dem zu bedanken, dem wir all dieses Gute verdanken, da sind wir genauso vergesslich wie der Professor, von dem ich gerade erzählt habe. Klar. Damit sich das hier unter den Sachsen schlagartig ändert, kommt jetzt das folgende Lied. Am Morgen stehst du auf und bist gesund. Und das alleine wäre zum Danken schon ein Grund. Du bist dir dessen nicht bewusst, das ist, als wenn du morgen schon bewusstlos bist. Oh, Gott gab dir ein Herz mit Köpfchen auf den Weg durchs Leben mit. Und vom Denken zum Bedanken ist es nur ein kleiner Schritt. Ist es nur ein kleiner Schritt. Zum Mittag wirst du wieder einmal satt von dem, was Gott als Nahrung dir gegeben hat. Du lobst das Essen und die Köchin auch. Warum nicht Gott, der füllt dir deinen Bauch? Oh, Gott gab dir ein Herz mit Köpfchen auf den Weg durchs Leben mit. Und vom Denken zum Bedanken ist es nur ein kleiner Schritt. Ist es nur ein kleiner Schritt. Gott hat dich einen langen Tag bewahrt, hat auch mit Schönheit und mit Hilfe nicht gespart. Du hast das alles doch erlebt, warum bleibst du am Abend denn so seltsam stumm? Oh, Gott gab dir ein Herz mit Köpfchen auf den Weg durchs Leben mit. Und von Denken zum Bedanken ist es nur ein kleiner Schritt. Und vom Denken zum Bedanken ist es nur ein kleiner Schritt. Das war's.
Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain. Christ is born. Geht, trag den Ruf nach draußen. Was allen gilt, darf nicht verschwiegen sein. Geht, trag den Ruf nach draußen. Gott lässt uns nicht allein. Geht, trag den Ruf nach draußen. Geht, trag den Ruf nach draußen. Was allen gilt, darf nicht verschwiegen sein. Geh, trag den Ruf nach draußen. Gott lässt uns nicht allein. Die Boten Gottes riefen die Hirten zu dem Stall. Was sie dort sahen und hörten, heute weiß man's über. Was allen gilt, darf nicht verschwiegen sein. Geh, trag den Ruf nach draußen. Gott lässt lässt uns nicht allein. An ihnen war geschehen, was nur der Herr vermag. In dunkler Nacht sie sangen das Lied vom neuen Tag. Geht ab in Duft nach draußen, was allen gilt, darf nicht verschwiegen sein. Ruf nach draußen, Gott lässt uns nicht allein. Was Hoffnung fest erhoffte, Gedanken kühn gedacht, was Gott der Welt versprochen, das hat er wahr gemacht. Geht, trag den Ruf nach draußen. Verschwiegen sein. Geht, trag den Ruf nach draußen. Gott lässt uns nicht allein. In Jesus kam Gott zu uns, von Fesseln zu befreien. Oh, ein Blindenlicht zu geben, uns allen Weg zu draußen, was allen gilt, darf nicht verschwiegen sein. Geht, trag den Ruf nach draußen, Gott lässt uns nicht allein. Er gibt uns Grund zum Glauben, zum Hoffen und zum Tun. Wer seinen Tag erwartet, kann nicht in Trägheit ruhen. Ich trag den Ruf nach draußen, was allen gilt, darf nicht verschwiegen sein. Ich trag den Ruf nach draußen, Gott lässt uns nicht allein. Ich trag den Ruf nach draußen, ich trag den Ruf nach draußen, was allen gilt, darf nicht verschwiegen sein.
Hey!
Geht, trag den Ruf nach draußen, Gott lässt uns nicht allein. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born.
Liebe Freunde, ein Pfarrer hat seine Kirche renoviert. Zu Weihnachten soll alles fertig sein und da bekommt er kurz vor Jahresende noch eine fette Spende und davon will er sich seinen Traum erfüllen. Er möchte an der Vorderseite der Kirche einen bestimmten Bibelspruch anbringen lassen, holzgeschnitzt und handgearbeitet. Und da fährt er hoch ins Erzgebirge zu einem Holzschnitzer und überredet den, dass der so kurz vor Weihnachten diesen Auftrag noch annimmt und der sagt dann schließlich auch zu. Der Pfarrer fährt beglückt nach Hause, kaum ist er zu Hause angekommen, kommt ein Telegramm von dem Holzschnitzer, da steht drauf, Hauptsache vergessen, wie heißt der Spruch, wie sind die Maße? Der Pfarrer telegrafiert sofort zurück und als der Holzschnitzer das Telegramm erhält, da traut er seinen Augen nicht. Der Text des Telegramms lautet, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, 3 Meter lang, 1,5 Meter breit. So, jetzt lese ich euch mal diesen Text, den der Pfarrer da telegrafiert hat, aus der Bibel vor im Zusammenhang. Prophet Jesaja, Kapitel 9. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Als erstes müssen wir die Frage klären, welches ist das wichtigste Wort in diesem Bibelabschnitt? Hier kommen ja eine Menge schwere und schwerwiegende Wörter vor. Über jedes könnte man eine ganze Weihnachtspredigt halten. Aber alles wäre nutzlos, alles würde falsch. Unsere ganze Weihnachtsfeierei würde daneben gehen, wenn wir nicht erkennen, was hier das wichtigste Wort ist. Ohne dieses Schlüsselwort, da bleibt diese Bibelstelle und die Weihnachtsgeschichte und das Weihnachtsfest verschlossen. Das wichtigste Wort heißt uns. Der Prophet Jesaja sagt nicht, es ist ein Kind geboren, sondern uns ist ein Kind geboren. Und die Engel, die haben zu den Hirten nicht gesagt, es ist heute der Heiland geboren, sondern euch ist heute der Heiland geboren. Versteht ihr, Gott hat es auf uns abgesehen. Sein Sohn ist uns gegeben und deswegen kommt es darauf an, dass wir dieses an uns adressierte Geschenk Gottes annehmen. Alle, die das nicht wissen, die wissen nicht, was Weihnachten ist. Die feiern die Fete verkehrt. Feiern, das tun sie am 24. alle. Auch die Gottesleugner, aber die können ja nicht leugnen, dass Weihnachten deswegen stattfindet, weil damals eben ein Kind geboren worden ist. Das ist der Anlass. Aber viele, die wollen, obwohl sie mitfeiern, mit diesem Anlass, nämlich mit dem Kind, nichts zu tun haben. Das kommt mir immer so vor, als würde jemand mit großem Tamtam die Erfindung der Glühbirne feiern, aber für seine Person die Glühbirne ablehnen und bei einer Petroleumfunzel hocken bleiben. Ich meine, das wäre ja widersinnig, das Fest der Geburt der Glühbirne mit Glühwein und Gänsebraten zu feiern, sich gegenseitig kleine Glühbirnen aus Marzipan zu schenken und überall kleine Glühbirnen aus Holz geschnitzt aufzustellen. Aber wegen prinzipieller Gegenschaft gegen die Glühbirne bei der Ölfunzel zu bleiben. Viele feiern das Weihnachtsfest auf diese verkehrte Art. Die feiern aber, sie lehnen Jesus ab und nehmen ihn für sich selber nicht in Anspruch. Und deshalb bleiben die auch unter 1000 Kerzen und unter ihrem elektrisierten Weihnachtsbaum im Finstern. Tappen weiter im Finstern, sehen nicht, dass es für sie einen Retter gibt. Vielleicht gehören wir auch zu diesen Funzelchristen. Nicht etwa, dass wir Jesus ablehnen, davon kann ja hier keine Rede sein. Aber die Frage ist, nehmen wir denn Jesus wirklich für uns in Anspruch? Und davon ist heute Abend die Rede. Und wir wollen das jetzt gleich mal nachprüfen, inwieweit wir Jesus für uns in Anspruch nehmen. Und dazu nehmen wir eine Checkliste. Das sind eben hier diese paar Sätze, die ich euch aus dem Propheten Jesaja Kapitel 9 vorgelesen habe. Und wir prüfen jetzt mal anhand der Namen, die hier Jesus gegeben werden, wie es da bei uns steht. Erster Name, Wunderrat. Du weißt ja aus der Bibel, dass Jesus Wunder getan hat. Vielleicht weißt du das nicht nur, vielleicht glaubst du das sogar auch. Weißt du aber auch, dass Jesus auch heute noch Wunder tut? Und traust du ihm Wunder zu? Ich meine, traust du ihm zu, dass er heute am Abend des 10. Dezember 1995 in deinem Leben ein Wunder tun kann? Erwartest du von ihm überhaupt noch so etwas? Wenn nicht, dann lebst du im Dunkel der Hoffnungslosigkeit und der Resignation. Nächster Punkt der Checkliste, Wunder, Rat. Jesus ist nie ratlos gewesen. Und selbst wenn ihm eine Gruppe von feindselig gesinnten Theologen spitzfindige Fragen vorgelegt hat, um ihn reinzulegen, da war der nie um eine gepfefferte Antwort verlegen. Der hat nie dumm und hilflos rumgestanden, wie ich manchmal hier oben beim Fragen beantworten, wo ich sagen muss, ich verstehe die Frage nicht oder ich weiß keine Antwort darauf. Jesus hat auch nie jemanden gebraucht, der ihm einen Ratschlag erteilt. Jesus kam ohne Brockhaus und Ghostwriter und Oberkirchenräte aus. Der wusste immer, was zu tun war, und er hat immer das Richtige getan. Derselbe Wunderrat, der er damals war, ist er ja auch heute noch. Er ist nicht dümmer und das Leben ist nicht schlimmer als damals. Und es gibt auch heute keine Lage im Leben, wo du dich nicht an Jesus wenden könntest. Der weiß immer Rat. Und deshalb rate ich dir jetzt, wende du dich an ihn und wende dich in dein Lebensproblem nicht nur an Menschen. Menschen haben ein begrenztes Wissen, aber Jesus weiß alles. Und Menschen können sich irren, aber Jesus irrt sich nie. Menschen, die können uns gute Ratschläge geben, die können auch gut gemeint sein, aber die können trotzdem falsch sein. Und deshalb solltest du dich in allen Fragen deines Lebens an Jesus wenden. Triff keine Entscheidung so nach deinem Eindruck oder deinem Gefühl oder etwa aus Rücksicht auf das, was andere Menschen sagen oder denken. Triff keine Entscheidung ohne das Gebet: Jesus, was ist hier dein Wille in dieser Angelegenheit? Nimm dir nicht irgendeinen Job, sondern frage Jesus, an welche Stelle dieser Welt möchtest du mich haben? Nimm dir nicht irgendeinen Lebenspartner, sondern frage vorher: Jesus, zeig mir den Partner, den du in der Ewigkeit für mich ausgesucht hast. Verlass dich nicht auf deine Schlauheit und deine Gefühle und deine Erfahrungen. Frag Jesus. Und wenn du sein Wort liest und wenn du zu ihm betest, also mit ihm redest, dann wirst du nicht ohne eine Antwort bleiben. Wir haben es ja vorhin gesungen und es steht wortwörtlich so in der Bibel drin. Und es ist wirklich so, wie es Gott verspricht. Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Wenn du bei Gott eine Antwort suchst für deine Probleme, dann wirst du eine Antwort bekommen. Ich weiß nicht, wie er deine Gebete erhören wird. Aber du wirst merken, dass es leichter wird. Also leg ihm deine Fragen und Probleme vor. Und wenn du nicht glaubst, dass Jesus der beste Ratgeber im Leben ist, dann lebst du in der Finsternis des Zweifels und der Unsicherheit. Zweiter Name: Gott hält. Die Bibel sagt uns, das Judenkind in der Krippe war der Sohn Gottes. Nach dem letzten Gottesdienst vor 4 Wochen, da sind 2 bei mir gewesen und die haben mir erzählt, die machen irgend so eine religionspädagogische Ausbildung oder sowas ähnliches, und da hätten sie die Weihnachtsgeschichte durchgenommen, Lukas Evangelium Kapitel 2, und da wird das alles als Mythologie bezeichnet worden und Legenden, und das Einzige, was von diesem Bibelkapitel als gewiss und sicher übrig geblieben wäre, war, dass damals der Kaiser Augustus gelebt hat. Ne? Fröhliche Weihnachten, kann man da nur sagen. Es ist wahr, dass ganze Generationen von Theologen sich bemühen, alles Göttliche aus der Weihnachtsgeschichte zu demontieren. Aber die Wahrheit ist, dass unser christlicher Glaube damit steht und fällt, mit dem Satz, das Wort wurde Fleisch, das heißt, Gott wurde ein Mensch. Gott war in Jesus Christus. Alles andere ist unchristliches Geschwafel. Als Jesus seine Jünger mal gefragt hat, wer bin ich, was ist eure Meinung, was sagen die Leute? Da kamen lauter falsche Antworten. Und dann sagte Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das war die richtige, das war die einzig richtige Antwort. Wenn du dieses Petrus-Bekenntnis nicht mitsprechen kannst, da lebst du noch in der Finsternis des Unglaubens. So viel zum Thema Gott. Und jetzt: Gott hält. Die Bibel zeigt uns, dass Jesus ein Kämpfer gewesen ist. Da steht in der Bibel, Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Verstehst du, von dem ging eine Kraft aus, da sind die Dämonen vor ihm geflohen. Der hat Kranke geheilt, der hat Tote auferweckt. Der hat selber den Tod besiegt, der ist wie so ein Held, wie es auf dem Bild hier hinten dargestellt wird, wie so ein Held aus dem Grab selber rausgekommen. Ich frage dich, hast du von dieser Kraft, die von Jesus ausgeht, schon mal was mitgekriegt in deinem Leben? Oder bist du ein geistlicher Schwächling, dem bei jeder Erkältung der Glaube gleich mit einfriert? Jesus gibt auch heute noch schwachen Menschen die Kraft, dass sie das Leben packen können. Was machst denn du, wenn du mit deinen Aufgaben, mit deinem Leben nicht fertig wirst? Wenn dir alles über den Kopf wächst und du kein Land mehr siehst? Lässt du alles laufen? Oder lässt du dich von Alkohol laufen? Oder läufst du zu Jesus? Wenn du nicht mehr weißt, wie du fertig werden sollst, mit deiner Krankheit, mit deinem Schicksal, mit deinen Schwierigkeiten, dann geh doch zu Jesus, bitte ihn doch um Kraft. Und er wird sie dir geben. Kraft zum Kämpfen, zum Dulden, zum Aushalten, zum Durchhalten, zum Leiden, auch zum Sterben. Wir brauchen alle an jedem Tag immer wieder neue Kräfte. Und wir können sie haben, er will sie uns geben. Denn dein ist das Reich und die Kraft. Wie viel tausendmal hast du das beim Vaterunser schon mitgebetet? Ja, da glaubst doch endlich, zapfe doch endlich diese Kraft, die bei Jesus ist, an. Wenn du diese Kraftquelle nicht in Anspruch nimmst, da lebst du in der Finsternis der Schwäche. Wir kommen zu dem dritten Namen, ewig Vater. Jesus hat etwa 30 Jahre auf unserer Erde gelebt. Aber es steht auch in der Bibel, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich frage dich, rechnest du eigentlich damit, ihm in Ewigkeit, in der Ewigkeit zu begegnen? Alle anderen, vor denen du jetzt Katz buckelst oder nach denen du dich richtest, die wirst du nie wieder sehen. Aber Jesus wirst du nochmal in die Augen sehen müssen. Er ist ja nicht nur dein Retter, er ist ja auch dein Richter. Und ich frage dich, ist es das Ziel deines Lebens, mit ihm deine Ewigkeit zu verbringen? Die Entscheidung, die du auf dieser Erde fällst, für oder gegen Jesus, die hat ewige Bedeutung. Ohne diese Ewigkeitsperspektive, da lebst du in der Finsternis der Kurzsichtigkeit. Ewig Vater. Jesus hat mal gesagt, ich und der Vater sind eins. Und wer mich sieht, sieht den Vater. Und entsprechend väterlich ist ja Jesus auch mit seinen Jüngern umgegangen. Nicht so diktatorisch und ausbeuterisch wie ein Guru, sondern wie ein Vater, der alles für seine Familie ranschafft. Ich meine, der hatte immerhin 12 Jünger aus ihrem Berufsleben rausgerufen und diese Hucke von 12 Kerlen um sich, für die er ja jetzt zuständig war. Die hatten ja alles aufgegeben. Und eines Tages, da hat Jesus diese 12 Jünger gefragt und hat gesagt, habt ihr bei mir jemals Mangel gehabt? Und da haben die wie im Chor geantwortet, nie. Und ich frage dich, was antwortest du denn? Wann hat Jesus dich im Stich gelassen? Hast du denn nicht im letzten Jahr x-mal erlebt, wie er für dich gesorgt hat? Wenn ich mit meinem Auto losfahre, da stelle ich mich jedes Mal unter den Schutz von Jesus. Ich mache das Zeichen des Kreuzes über dem Lenkrad und sage, Jesus, ich bitte dich um eine gute und unfallfreie Fahrt. Und damit bin ich bisher in meinem Leben recht gut gefahren. Und ich frage dich, wie viele tausend Kilometer bist du im letzten Jahr gefahren, ohne dass dir was passiert ist, ohne dass du Jesus um Schutz gebeten hattest und dich bei ihm bedankt hast? Also wenn du von der väterlichen Fürsorge deines Gottes noch nie was mitgekriegt hast, da lebst du in der Finsternis der Blindheit und außerdem noch in der Finsternis der Undankbarkeit. Und jetzt der letzte Name, Friedefürst. Zur Geburt von Jesus, da haben die Engel ja gerufen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Und Jesus hat mal gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Und das ist ein Friede, den euch die ganze Welt nicht geben kann. Und den euch auch keiner wieder nehmen kann. Und ich frage dich, ob du diesen Frieden in deinem Leben hast. Wie kommst denn du zurecht mit deinen Feinden und deinen Freunden? Mit deinen Verehrern und mit deinen Verächtern? Hast du Frieden mit Gott? Wenn nicht, dann lebst du in der Finsternis eines unruhigen Gewissens und unvergebener Schuld. Also muss es ja nicht bleiben. Das kann sich ja ändern. Das kannst du ja ändern. Du kannst es ja heute noch ändern. Am Anfang dieses Kapitels, ich habe es schon vorgelesen, da steht der Satz, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Mit diesem Wort Finsternis, da beschreibt die Bibel den Zustand des Menschen, der in der Trennung von Gott lebt. Und dafür benutzt die Bibel sonst ein einziges Wort, um diesen Zustand des Menschen zu beschreiben, nämlich das Wort Sünde. Ein paar Wochen, bevor Jesus geboren worden ist, da hat Gott nochmal klargestellt, warum es Weihnachten wird, warum die ganze Aktion stattfindet, warum Jesus geboren werden musste. Matthäus Kapitel 1, da heißt es, die Maria wird einen Sohn gebären, sein Name soll Jesus heißen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Leute, darum geht's. Das ist der entscheidende Punkt. Es geht nicht um eine harmlose Pfefferkuchenparty, sondern es geht darum, dass die furchtbarste Plage der Menschheit, die Sünde der Menschheit, ausgeräumt werden soll. Es geht um die Rettung vor der ewigen Verlorenheit. Vielleicht hast du beim Nachdenken und Zuhören jetzt im Lauf der Predigt gemerkt, dass es in deinem Leben auch irgendwo Finsternis gibt, die eben daher kommt, dass du versuchst, an manchen Stellen dein Leben ohne Gott zu führen. Und vielleicht merkst du selber, dass das so nicht funktioniert und dass das so auch nicht weitergehen kann. Vielleicht tappst du mitten in der Lichterflut dieser Weihnachtszeit auch im Dunkeln rum. Dann möchte ich dir sagen, das Licht, was der Prophet Jesaja angekündigt hat, das ist ja auch für dich da. Du brauchst es nur anzuknipsen, damit meine ich, in Anspruch zu nehmen. Du brauchst doch nur Jesus anzusprechen. Jesus ist gekommen, um die Menschen von jeder Art von Finsternis zu befreien. Egal, ob das sich um Schuld oder Suff oder Drogenabhängigkeit oder irgendeine Angst handelt. Und seit er gekommen ist, da gibt es Hoffnung für alle Menschen. Jedes Leben, auch dein Leben, kann er wieder zurechtbringen. Und das schafft er bei allen den Menschen, die bereit sind, ihm die Herrschaft über ihr Leben einzuräumen. Jesaja sagt ja, die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Und die Frage ist jetzt, auf wessen Schultern liegt denn eigentlich die Herrschaft über dein Leben? Bist du dein eigener Herr oder ist er der Herr? Und bist du sein Eigentum? Hast du den Herrn Jesus als deinen Fürsten, Chef, Boss deines Lebens angenommen? Und wenn nicht, und wenn du es möchtest, nur dann sag ihm am besten jetzt gleich, ich möchte nicht weiterleben ohne dich. Und ich habe da heute was gehört von Kraft und Rat und Frieden. Und wenn es das gibt, wenn es das wirklich bei dir gibt, dann gib es mir bitte. Na, so etwa kannst du doch mit Jesus reden. Und er wird es dir geben, weil er es ja angeboten und versprochen hat. Lass dich doch auf ihn ein, lass ihn in dein Leben rein. Und lass ihn den Herrn deines Lebens sein. Und dann bekommst du das, was sich alle Welt wünscht, wovon alle Welt redet und was dir alle Welt nicht geben kann, nämlich Frieden mit Gott. Friede mit Gott ist die Sehnsucht vieler Menschen. Bevor wir das singen, reden wir jetzt noch mit Gott. Das wird der Jörg für uns tun.
Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du der Heilmacher unter allen Kaputtmachern bist. Danke, dass bei dir wirklich Rettung möglich ist. Und dass wir mit unseren Verletzungen und den Wunden, denen, die wir uns selbst zugefügt haben und mit denen, die uns andere zugefügt haben, zu dir kommen können, dass wir bei dir heil werden. Wir danken dir dafür, dass wir in dieser Weihnachtszeit feiern, dass du dich von Gott losgerissen hast aus Liebe zu uns, dass du Mensch geworden bist, wie wir, und dass du den bitteren Weg des Lebens gegangen bist, bis zur bittersten Konsequenz, und hast zugelassen, dass sich alles Böse, der ganze Hass, die ganze Zerstörung, zu der Menschen fähig sind, an dir ausgelassen haben. Wir danken dir dafür, dass du uns nicht allein gelassen hast und dass du niemanden hier in dieser Kirche allein lässt und dass jeder von dir geliebt wird, dass du auf jeden Wert legst, dass du unser Leben reich machst durch deine Liebe und durch deine Vergebung. Und ich bitte dich für alle hier in der Kirche, die den Glauben an dich noch nicht haben oder ihn verloren haben, dass sie dadurch wieder durch neues Vertrauen auf dich reich werden und Weihnachten wirklich feiern können. Und wir bitten dich, hilf uns, dass wir deine Menschenfreundlichkeit in diese Welt tragen können, dass es für möglichst viele Menschen wirklich Weihnacht wird. Und nun lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Er ist unser Friede, das wollen wir gemeinsam singen und es wäre schön, wenn die, die aufstehen können, es auch tun.
Friede mit Gott ist die Sehnsucht vieler Menschen. Friede mit Gott ist für alle Menschen da. Jesus hat uns mit Gott versöhnt, sein Tod am Kreuz macht frei. Die Feindschaft ist vorbei, er ist unser Friede. Er ist unser Friede. Die Mauer ist gefallen, die unser Herz umgibt. Wer sich mit Gott versöhnen lässt, selbst seine Feinde liebt. Friede mit Gott ist die Sehnsucht vieler Menschen. Friede mit Gott ist für alle Menschen da. Jesus hat uns mit Gott versöhnt, sein Tod am Kreuz macht frei. Die Feindschaft ist vorbei. Ist abgebrochen, die uns die Sicht verbaut. Wer sich mit Gott versöhnen lässt, Gott mehr als sich vertraut. Friede mit Gott ist die Sehnsucht vieler Menschen. Friede mit Gott ist für alle Menschen da. Jesus hat uns mit Gott versöhnt, sein Tod am Kreuz macht frei, die Feindschaft ist vorbei. Er ist unser Friede, er ist unser Friede.
Zaun ist abgerissen, die Schuld, die uns getrennt. Wer sich mit Gott versöhnen lässt, den wahren Frieden kennt. Friede mit Gott ist die Sehnsucht vieler Menschen. Friede mit Gott ist für alle Menschen da. Jesus hat uns mit Gott versöhnt, sein Tod am Kreuz macht frei. Die Feindschaft ist vorbei. Er ist unser Friede. Er ist unser Friede. Er ist unser Friede.
Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.